ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen im Bach-Kanal. Das ist die Folgeserie der Bach-Kantate. Und auch hier wieder verlässlich sitzen im Studio die Bach-Bekloppten Maul und Schrammeck. Michael, es geht sozusagen in die zweite Runde.
Ja, lieber Bernhard, und das freut mich sehr, weil ich meine, wir mussten ja jetzt irgendwie mal die Frage beantworten, was tun wir mit unserer Bach-Beklopptheit, wenn wir alle Kantaten durchgepodcastet haben? Und man muss ja nicht lange ins BWV, ins Bachwerkeverzeichnis schauen, um mitzukriegen. Da gibt es ja daneben noch an die 900 andere Werke.
Ja.
Und die sind ja nicht minder interessant. Und insofern bin ich ganz glücklich, dass wir jetzt im Bachschen Kanal das Ganze durchsprechen können.
Und 248 Folgen haben wir über Bach-Kantaten und ein bisschen verwandte Werke ja schon gesendet. Aber unsere große Lust auf Bach ist ja weiter bestehen geblieben. Und insofern denke ich, wären es mindestens wieder 248 Folgen, eigentlich noch mehr.
Weil wir ja auch über die einzelnen Werke hinausgehen wollen. Ja, es gibt ja auch neben den Werken noch den Menschenbach und eine ganze Biografie, die auch voller spannender Geschichten ist, wo wir viele, viele Fragen haben, leider viel, viel mehr Fragen als Antworten, aber auch das ist ja eigentlich eine gute Voraussetzung für so ein Podcast-Format, für ein Gesprächsformat. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wir können, glaube ich, im Bach-Kanal auch sehr gut dann miteinander ergründen, was wir über Bach wissen, aber eben was wir auch alles nicht wissen, wo die Spielräume sind, und ich glaube, das ist nicht minder faszinierend als jede einzelne Kantate.
Und wir beginnen heute im Bach-Kanal mit einem sehr populären Werkzyklus, nämlich mit den Brandenburgischen Konzerten. Und da steht am Beginn natürlich das erste Brandenburgische Konzert. Die Brandenburgischen Konzerte gehören wahrscheinlich zu den populärsten Werken von Johann Sebastian Bach. Sie werden überall auf der Welt aufgeführt und wir wollen sie in dieser und in 5 weiteren Podcast-Folgen neu betrachten. Michael, fangen wir doch einfach mal grundsätzlich an. Wie kommen diese 6 Konzerte zu Ihrem Namen, der irgendwie nach Brandenburg leitet?
Ja, also tatsächlich hätten wir den Bach persönlich sprechen können und befragen können zu seinen brandenburgischen Konzerten. Da hätte er uns wahrscheinlich ein bisschen komisch angeguckt, weil er selber diesen Namen diesen Stücken nicht gegeben hat. Tatsächlich Philipp Spitta war es. Philipp Spitta, ganz bedeutender Bachforscher des 19. Jahrhunderts, hat Anfang der 1870er Jahre eine zweibändige große Bach-Biografie herausgegeben, die wirklich sprachlich, methodisch ein absoluter Meilenstein war. Eine, finde ich, der besten Musikerbiografien überhaupt.
Steht bei mir oben links in der Bach-Literatur. Ja, und oben links bedeutet, da steht das Wichtigste. Ne?
Bei mir auch, tatsächlich. Jedenfalls, er hat diese Stücke tatsächlich als die Brandenburgischen Konzerte betitelt, die zu seiner Zeit eigentlich noch kaum bekannt waren. Also in den 1870er Jahren haben das die wenigsten irgendwie schon realisiert, wie interessant diese Musik ist. Den großen Siegeszug haben die Brandenburgischen erst im 20. Jahrhundert angetreten. Bach selber hat den Stücken einen französischen Titel gegeben. Lieber Bernhard, ich meine, du bist ja der Radiomann, du kannst alle Sprachen und Dialekte zumindest wunderbar imitieren. Lies doch mal vor.
Ja, also ich versuche es mal. Concert avec plusieurs instruments.
Und das heißt ja nichts anderes einfach als Konzerte für verschiedene Instrumente.
Ja.
Und dann ist im Titel noch aufwendig eben beschrieben von Johann Sebastian Bach, dem Kapellmeister des Fürsten zu Anhalt-Köthen, gewidmet dem Markgrafen Christian Ludwig zu Brandenburg. Und das war für Spitta eben Grund genug, das Ganze, die Brandenburgischen Konzerte zu betiteln. Und so sind die Werke heute berühmt.
So ist es ja auch bei anderen Komponisten sehr häufig, dass irgendwelche Namen zu Werken viel später erst zugeordnet werden. Aber ich meine, wir müssen anerkennen, der Titel ist einfach da. Wir werden in Folge 3, also in der Folge zum dritten Brandenburgischen Konzert, ein bisschen näher auch über die Widmung sprechen und über diesen ominösen Markgraf Christian Ludwig von Brandenburg, was wir über den alles noch erfahren können. Jetzt würde ich dich gerne mal als nächstes fragen, welche Quellen haben wir denn zu den Brandenburgischen Konzerten. Und daraus natürlich resultierend die Frage, was wissen wir über die Entstehungszeit?
Also zum Glück haben wir eine in feinster Reinschrift von Bach geschriebene Widmungspartitur. Die hat sich erhalten. Hätte die sich nicht erhalten, würden wir heute die Brandenburgischen Konzerte nicht als diesen Zyklus kennen. Das ist eine Widmungspartitur, die Bach im Frühjahr 1721 diesem Markgrafen Christian Ludwig überreicht hat oder hat überreichen lassen, übersendet hat. Gibt es ein aufwendiges Vorwort, datiert auf den 24. März 1721. Und da beschreibt Bach ein bisschen den Grund, warum er das Ganze jetzt dem Markgrafen übersendet. Ich will mal nur einen zentralen Satz daraus vorlesen, gleich am Anfang. Aber in deutscher Übersetzung: Monsieur, vor einigen Jahren hatte ich das Glück, mich vor eurer königlichen Hoheit auf ihren Befehl hin hören zu lassen. Da ich dabei bemerkte, dass sie einigen Gefallen an den kleinen Gaben fanden, die mir der Himmel für die Musik verliehen hat, und da mich beim Verabschieden eure königliche Hoheit mit dem Auftrag zu beehren beliebte, ihnen einige Stücke meiner Komposition zu übersenden, so habe ich denn gemäß ihrem allergnädigsten Auftrag mir die Freiheit genommen, eurer königlichen Hoheit meine ergebensten Aufwartungen mit den vorliegenden Konzerts zu machen.
Mein Gott, langer Satz.
So. Und das könnte jetzt erstmal suggerieren, dass tatsächlich Bach diese 6 Brandenburgischen Konzerte, die in dieser Partitur vereint sind, alle für diesen Anlass geschrieben hat. Tatsächlich können wir aber sagen, dass die Stücke definitiv alle nicht extra dafür komponiert worden sind, teilweise schon eine ältere Vorgeschichte hatten. Und hätte sich die Partitur nicht erhalten, dann würden wir heute einige der Sätze kennen, weil Bach sie einfach später in Leipzig hier und da mal noch in Kantaten, in geistliche Kantaten und weltliche Kantaten hineingeschummelt hat oder weiterverarbeitet hat. Und wir haben noch einen Stimmsatz von Bach, also weitgehend von Johann Sebastian Bach beziehungsweise Familienmitgliedern und Schülern geschrieben, zumindest des 5. Brandenburgischen Konzerts. Aber wie gesagt, als Werksammlung nur durch diese Partitur überliefert. Und dass die sich erhalten hat, ist ein riesengroßes Glück. Da würde ich gerne wirklich nochmal drauf hinweisen. Also offensichtlich überreicht 1721 im März, dann eben in die Bibliothek des Markgraf gelangt. Irgendwie dann Mitte des 18. Jahrhunderts in Berlin muss der Bachschüler Johann Philipp Kirnberger an die Partitur gekommen sein, wie auch immer. Der war ja der Klavierlehrer der Prinzessin Amalia, die natürlich mit dem Christian Ludwig verwandt war. In deren Bibliothek gelangte dann die Partitur. Kirnberger hat aber tatsächlich auch einen kleinen Besitzervermerk hinterlassen. Und deshalb ist diese Partitur bis heute in Berlin in der Staatsbibliothek, vormals die Königlich-Preußische Bibliothek. Und das ist der wirklich einzige Grund, warum sich der Zyklus als solcher erhalten hat. Das heißt, in Bachs eigener Bibliothek ist er als solcher nicht überliefert. Und das ist ein echt großes Glück gewesen, weil wir wissen tatsächlich, Christian Ludwig, wir werden ihn später noch ausführlicher charakterisieren, war ein großer Musikfreund. Es gibt so eine Art kursorisches Nachlassverzeichnis und da werden Tonnen von Musikalien erwähnt. Viele, viele Opernpartituren, viele, viele Instrumentalkonzerte, Kammermusik. Und ich glaube, bislang sind nur 2 oder 3 Bände überhaupt aus dieser Bibliothek bekannt geworden, also dass sie tatsächlich erhalten sind. Und dass nur ausgerechnet auch die Partitur zu den Brandenburgischen Konzerten dabei riesengroßes Glück. Ansonsten würde ich mal sagen, 99% seiner Bibliothek total Verlust.
Sonst hätten wir wahrscheinlich heute gerätselt, wo könnte denn dieser Einzelsatz in einer Kantate ursprünglich mal herkommen, wie wir das bei anderen Stücken ja auch tun. Ich möchte aber ganz kurz noch, Michael, mal verorten. Du hast gesagt, März 1721, also das ist ganz klar die Zeit, als Johann Sebastian Bach in Köthen Kapellmeister war. Also man könnte sie auch die Köthener Konzerte nennen.
Ja, und das sind sie sicherlich von der Genese auch. Also erstmal wird er alles, was er neu komponiert hat, tatsächlich in Köthen am Schreibtisch komponiert haben, aber vielleicht eben auch ursprünglich für die Köthener Kapelle. Also tatsächlich haben wir auch ein Problem, im Umfeld von dem Christian Ludwig überhaupt Musiker zu verorten. Zahlenmäßig so viele Musiker, dass sie in der Lage gewesen wären, diese Stücke aufzuführen. Und sagen wir mal so, das können auch nicht irgendwelche Musiker sein, denn also jetzt mal ohne Übertreibung gesprochen, die Brandenburgischen Konzerte offenbaren sich in jedem Stück, würde ich sagen, als das Schwerste, was die barocke Instrumentalmusik, Ensemblemusik zu bieten hat.
Über das Köthenorchester sprechen wir auch natürlich ausführlich und zwar in der 2. Folge, also wenn es um das 2. Brandenburgische Konzert geht. Jetzt noch eine allgemeine Frage. Ich habe ja schon Radebrecht diesen Titel Concert avec plusieurs instruments. Concert steht vorne, also man könnte auch sagen Konzerte oder vielleicht noch besser die italienische Form Concerti. Welche Vorbilder gibt es denn für diese Gattung, die Bach da bemüht?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Also gemeinhin liest man, ja, es gibt ja auch Gruppenkonzerte, zum Beispiel von Vivaldi. Vivaldi, der große Innovator des zumindest Solokonzerts, des Gruppenkonzerts, also wo nicht nur ein Soloinstrument, sondern ein Concertino bestehend aus 2, 3, 4, 5, 6, 7 Instrumenten einem Tutti-Orchester gegenübersteht. Das hat nicht Vivaldi erfunden, das ist schon ein bisschen älter, aber auch italienischen Ursprungs. In Deutschland 1713 gab es einen Druck eines Musikers, den man heute kaum noch kennt, Francesco Venturini. Der hat ganz wichtige Gruppenkonzerte für den Hof zu Hannover vorgelegt. Wir haben auch viele solche Gruppenkonzerte überliefert von Telemann, von Graupner, von Fasch, die teilweise schon auch aus den frühen 1710er Jahren stammen könnten. Also da hat sich sicherlich der Bach überall etwas bedient. Heinichen auch ganz wichtig am Dresdner Hof. Und dennoch muss man sagen, also es ist durch und durch italienisch geprägt. Und vielleicht nochmal zum Begriff Konzert. Da steckt ja das Wort Concertare drin. Ja, und Concertare hat im Italienischen die Bedeutung von einstimmen, sich verbinden. Im Lateinischen aber streiten und kämpfen. Und tatsächlich gelten beide Bedeutungen für ein musikalisches Konzert, zumal für so ein Gruppenkonzert, weil tatsächlich alle Instrumente verbinden sich im Ritornell, da einigt man sich auf ein Thema, aber in den Episoden zwischen den einzelnen Ritornellen, da geht dann tatsächlich das Streiten, das Kämpfen los um das beste Argument. Da wird praktisch fortgesponnen, die Thematik. Mal ist der eine vorn dran, mal der andere. Mal vereinigen sie sich bei Bach in raffinierten Kanonstrukturen und so weiter. Also es ist eine große Spielwiese, um erstmal zu zeigen als Komponist, was man alles an brillanten Ideen haben kann, aus einem schlichten Thema zu machen, aber zugleich eine Riesenspielwiese für die Beteiligten, das Maximum ihrer Virtuosität zu zeigen.
Du hast gerade so eine ganze Menge an Vorbildern genannt, die für Bach in Frage kommen. Das zeigt ja letztlich auch, wie wach Bach war. Das passt jetzt ganz schön.
Wie wach Bach war,
mit Blicken jetzt zu anderen Komponisten. Man muss ja bedenken, er hat da in seinem Mitteldeutschland gelebt, ist weder nach Italien noch nach Frankreich gereist. Andere haben das machen können, er nicht. Und trotzdem hat er dieses Wissen gehabt. Das ist ja auch enorm. Da spielt eine große Rolle sicher diese Bibliothek am Hof zu Weimar, wo er eben moderne Literatur bekommen konnte.
Genau, also an den Höfen. Erst in Weimar, dann aber auch in Köthen. Da gab es natürlich Kontakte zu Agenten in Amsterdam, in Paris, in Venedig und so weiter. Und über die konnte man sich alles Mögliche beschaffen. Mhm. Ja, und am Weimarer Hof ist die berühmte Geschichte, dass da der Prinz Johann Ernst, der seine Kavalierstour macht nach Niederlande, Belgien und dort eben die neuesten italienischen Musikalien einkauft und dann mit nach Weimar bringt. Bach arrangiert sich dann Vivaldis Solokonzerte eigentlich für Violine und Streicher komponiert, jetzt für sein Soloinstrument die Orgel, eignet sich so vielleicht spielerisch diese Prinzipien des italienischen Concerto an. Aber tatsächlich, man muss sich klar machen, auch wenn es bei der Draufschau so scheint, als sei der Bach sehr provinziell unterwegs gewesen, weil er doch im Wesentlichen Mitteldeutschland nie verlassen hat. Er hat Zeit seines Lebens versucht, sich die gesamte musikalische Landkarte Europas zu erschließen, einfach über das aufmerksame Studieren, Kopieren und Musizieren von Werken anderer Komponisten.
Und ich schlage vor, bevor wir jetzt zu Bach kommen, hören wir mal kurz in ein Gruppenkonzert von Antonio Vivaldi hinein. Vivaldi, also ganz sicher ein wichtiges Vorbild für Johann Sebastian Bach, auch gerade in Bezug auf die sogenannten brandenburgischen Konzerte. Und Michael, kommen wir doch jetzt auf dieses erste brandenburgische Konzert. Du hast den Begriff Gruppenkonzert ins Spiel gebracht. Das heißt also immer mehrere Soloinstrumente. Und hier im ersten brandenburgischen Konzert ist es wirklich eine ganz delikate Mischung, will ich mal sagen. Welche Instrumente sind denn dabei?
Ja, also hier sind es 2 Hörner, 3 Oboen, Fagott, dann eine Violine, aber keine normale, sondern eine Violino Piccolo, also eine kleinere Violine, die tatsächlich anders gestimmt ist, und zwar nicht eben GDAE, sondern BFCG, hat einen sehr schrillen Klang, kann sich deswegen sehr gut auch in so einem großen Zusammenklang gegen Blasinstrumente behaupten, sieht man aber heute wirklich nur noch sehr selten. Mhm. Und hinzu kommt dann noch ein Streicherapparat, also zwei normale Violinen, Viola und Generalbass.
Also praktisch mehr Soloinstrumente als
ja,
im Orchester.
Und, und das muss man ja auch tatsächlich sagen, charakteristisch für die Brandenburgischen Konzerte ist, hier gibt's jetzt nicht durchweg ein kleines Concertino aus einer Zahl zwischen, was weiß ich, 1 und 5 Solisten und ein großes Tutti-Orchester, sondern im Grunde genommen sind alle beteiligten Stimmen nahezu gleichberechtigt. Und Bach zieht das auf eine atemberaubende Art und Weise durch. Und mein, das erste ist jetzt also sehr opulent besetzt, Holz, Blech, Streicher. Aber was die Brandenburgischen Konzerte auch insgesamt ausmacht, ist tatsächlich der Ansatz zu sagen, hier ist jedes Konzert in der Besetzung maximal unterschiedlich vom vorangegangenen. Ja? Also Vielfalt ist offensichtlich das höchste Gebot gewesen, das der Bach hatte, als er diesen Zyklus zusammengestellt hat.
Im ersten, du hast die Soloinstrumente gerade erwähnt und die spielen am Anfang, kommen wir doch gleich auf den ersten Satz, doch recht chaotisch, darf ich das sagen?
Naja, man hat so den Eindruck, wirklich,
Eindruck, nicht?
Wir können ja gleich mal in das Ritornell, also den Beginn hineinhören, dass da erstmal die Stimmen wundersam durcheinander gehen, weil eben tatsächlich eine hörbare Vielstimmigkeit herrscht. Und zugleich hat man aber den Eindruck, es gibt eine Gruppe, die einfach noch etwas tut, was augenscheinlich gar nicht so richtig zu dem passen will, was alle anderen tun. Nämlich die beiden Hörner, die spielen da in so einer Art Kanon ein Jagdmotiv hinein, ja, also das ist so ein aufsteigender Dreiklang und dann kommt da so eine triolische Figur hinten dran, das klingt eben wirklich wie so ein Jagdsignal, ja, und überhaupt, ich glaube, die Jagd ist das große Thema, was hier unsichtbar über dem ganzen Konzert steht, also das Ganze klingt schon ab dem ersten Takt nach einer gelösten Tafelmusikstimmung in den tiefen Instrumenten, aber oben drüber blasen die Hörner zur Jagd.
Ja, ich kenne mich nicht aus dem Jagdsignal. Ich kenne nur von Otto Walkes hier Fuchs tot und sowas. Das ist es bestimmt nicht. Aber es ist bestimmt ein Jagdsignal, was da zu hören war. Und was aber ja, wirklich jetzt ja mit den anderen Instrumenten nicht so richtig zusammenpasst.
Nee.
Ja, was und, hat er sich gedacht?
Und na, ich glaube, das Ziel ist hier wirklich deutlich zu machen, hier wird zur Jagd geblasen. Und tatsächlich zieht sich das durch das gesamte Stück, dass also die Hörner immer wieder mit solchen Signalen kommen. Das wird auch immer virtuoser. Leicht zu spielen ist das nicht. Manchmal hat man auch den Eindruck, dass sie vielleicht auch zuvor bei diesem Tafelgelage, was vielleicht auch musikalisch eben in den anderen Stimmen geschildert wird, ein bisschen zu tief ins Glas geblickt haben, weil das manchmal wirklich so extrovertiert klingt, als ob man denkt, okay, diese Jäger, diese Hornisten, die haben schon leicht einen im Tee, aber es ist einfach wunderbar unterhaltsam. Je tiefer man reinschaut, stellt man auch fest, also wie handwerklich brillant Bach das gemacht hat. Ganz oft raffinierte Kanonstrukturen und so weiter. Aber eben tatsächlich, ich würde mal sagen, jagdmotivig gepaart mit prickelndem musikalischem Champagner und das eben in einem unerhört virtuosen Wechselspiel vorgetragen.
Dieser erste Satz des ersten Brandenburgischen Konzertes, der hat möglicherweise ja eine Vorgeschichte.
Das ist tatsächlich...
Möglicherweise.
Das ist jetzt eine dieser Hypothesen, die in der Welt ist, gerade zu den Brandenburgischen Konzerten und der Vorgeschichte der einzelnen Stücke gibt es viele, viele Hypothesen. Und nun ist es wirklich so, das Stück im ersten Satz, wir werden es dann auch im dritten Satz wieder bemerken, atmet schon die Klangwelt der Jagd. Das Ganze steht in F-Dur. Und wir haben ja ein anderes Stück von Johann Sebastian Bach, was wirklich eng mit der Jagd verbunden ist. Das ist die Jagdkantate, die Bach komponiert hat, als er in Weimar Hoforganist war und nach Weißenfels eingeladen wurde, um für den Herzog Christian eben im Februar 1713 aus Anlass von dessen Geburtstag eben diese Kantate aufzuführen. Und die geht los mit einem Rezitativ in F-Dur. Und die Worte sind, was mir behagt, ist nur die muntre Jagd. Und man kann sich wirklich ohne weiteres vorstellen, dass die Frühfassung dieses ersten Brandenburgischen Konzertes tatsächlich der eigentliche instrumentale Auftakt zur Jagdkantate war. Es gibt die Hypothese, weil wir tatsächlich eine Abschrift von dem Stück haben, wo hinten raus noch nicht diese umfangreichen Menuetto und Trios hinten dran sind, sondern das Ganze eben dreisätzig ist. Eine Abschrift von einem Tormaner aus den 1750er Jahren, ein gewisser Herr Pensel. Ob der sozusagen überliefert so eine Art frühere Fassung oder Zwischenfassung, die uns einen Hinweis gibt, das Stück war ursprünglich kürzer und war vielleicht ursprünglich gedacht als der Auftakt eben zur Jagdkantate. Es würde sehr gut passen, finde ich. Auf der anderen Seite nichts Genaues wissen wir nicht.
Schauen wir mal in den zweiten Satz. Der wird dann deutlich ruhiger, denn, das muss man so klar sagen, die Hörner, die haben eine Pause.
Die haben eine Pause.
Schon wird's ruhiger.
Man könnte jetzt auch vielleicht hier dieses Bild weiterspinnen, dass die vielleicht ordentlich einen im Tee hatten, sagen, okay, das ist jetzt der Ausnüchterungsschlaf, ja, nach diesem ersten virtuosen Parforsritt. Ja, tatsächlich sind jetzt Oboe und Piccolo-Violine. Die spielen hier in einem raffinierten Kanongeflecht eine wahnsinnig ergreifende Musik. Das wirkt wie ein Lamento. Ist es vielleicht das Lamento über die erschossenen Tiere? Ich weiß es nicht. Oder ist es der Rausch, der ausgeschlafen wird?
Der Tierschützer.
Ja, ich kann es nicht sagen. Ich fand es mal ganz interessant. Rudolf Lutz, der bekannte Dirigent der Bach-Stiftung St. Gallen, mit dem hatte ich mal diskutiert die Frage. Wir wissen, dass Johann Sebastian Bach in seiner dritten Fassung der Johannespassion 1730 aufgeführt hier in Leipzig. Die großartige Zerfließerarie wird ja gesungen unmittelbar nach dem Tod Jesu, herausgestrichen hat und an der Stelle verweist auf eine Sinfonia, also ein Instrumentalstück, was anstelle der Arie erklungen sei. Das ist nur leider nicht überliefert. Und ich hatte den Rudi gefragt, hast du eine Idee, was das gewesen sein könnte? Und er sagte sofort, Mittelsatz, erstes Brandenburgisches Konzert, weil es wirklich eine ganz ergreifende, trauernde Musik ist, mit dieser endlos fortgesponnenen Melodielinie von einem Vorhalt in den nächsten, das will einfach nicht enden. Ein ganz, ganz ergreifender Satz.
Ja, also wie auch immer man diese Musik auslegt, sie ist fantastisch. Zweiter Satz war das aus dem ersten Brandenburgischen Konzert und im dritten Satz geht es dann wieder ordentlich los mit der Ausgangsbesetzung. Wie charakterisierst du den denn jetzt?
Naja, also hier geht's nochmal richtig zur Sache und das ist jetzt die große Stunde tatsächlich der Piccolo-Violine. Also die muss hier derart virtuos daher spielen. Wenn wir jetzt mal im Bild bleiben und ich beliebe jetzt mal zu scherzen, ja, also wenn wir im ersten Satz zwei Hornisten hatten, die sozusagen immer mehr
Zielwasser getrunken haben.
Den Begriff habe ich gesucht. Im zweiten dann ihren Rausch ausgeschlafen haben, dann wäre das hier das Konterbier.
Ja,
also dass sie jetzt sagen, wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, um die Kopfschmerzen zu bekämpfen. Und dann wäre aber tatsächlich dieses Konterbier wieder ausgeartet. Denn also was gerade die Piccolo-Violine hier spielen muss, also da hat man echt den Eindruck, sie fängt an zu schwanken. Mhm. Sie sieht manchmal die Dinge doppelt. Also die Notenwerte sind jedenfalls wirklich wahrscheinlich nochmal doppelt so viele wie im ersten Satz. Im Bild der Jagd zu bleiben, könnte man aber auch sagen, das ist jetzt hier die Parforsjagd, wo es wirklich über Stock und Stein geht. Und vielleicht die Piccolo-Violine für das Reh stehen kann, das versucht, einen Haken nach dem anderen zu schlagen. Aber dann eben, wir können ja mal die Stelle spielen, gibt's ja plötzlich so eine Zäsur. Ja, da wird's mal für einen Takt ganz langsam. Es wirkt wie so ein Seufzer. Mhm. Vielleicht wurde da dann das Wild doch erlegt. Aber also es ist tatsächlich beeindruckend, wie hier die Piccolo-Violine flankiert natürlich wieder von den zwei Hörnern nochmal einen echten Parforsritt hinlegt. Unglaublich.
Ja, dritter Satz des ersten Brandenburgischen Konzertes. In fast, würde ich sagen, 99% der Concerti der italienischen Prägung ist nach dem dritten Satz Schluss. Hier aber nicht, denn es geht munter weiter. Es folgt ein Menuett, das folgt insgesamt 4-mal und dazwischen gibt es noch so Zwischenspiele, verschiedene Tänze. Was hat das denn jetzt zu sagen?
Da, um jetzt im Bild der Jagd zu bleiben, würde ich sagen, also im dritten Satz, in diesem unglaublich schnellen, dann mit dem erlegten Reh oder welchem Wild auch immer, was kommt danach? Na, eigentlich das Gelage, beziehungsweise die Tafelmusik, ja. Und für eine Tafelmusik eignet sich nichts besser als ein Menuett. Dann natürlich unterbrochen von verschiedenen Zwischensätzen. Trio, hier kommt sogar noch eine Polonaise dazu. Und das ist dann der Tafelschmaus nach abgehaltener Treibjagd. Und auch da wird's ja immer hochprozentiger, denn es gibt dann eben diesen einen Triosatz, wo wirklich die beiden Hörner nochmal wie die Wahnsinnigen loslegen. Also das hören wir vielleicht mal im Kontrast, also das Menuett-Thema und dann eben dieses Trio, wo die zwei Hörner nochmal so richtig zeigen, was sie drauf haben. Und da hat man schon den Eindruck, hier ist wieder ein bisschen, sagen wir mal, Champagner oder was auch immer in den Trichter getropft worden und die legen richtig los.
Das waren also Menuett und dieses verrückte, von Michael Maul als alkoholtrunken bezeichnete Trio mit den beiden Hörnern. Oder habe ich jetzt übertrieben? Ja, also gut, in die Richtung geht's schon.
Wobei ich jetzt hier wahrscheinlich den guten Hornisten dieser Welt echt zu nahe trete. Wahrscheinlich kann man diese schwere Musik kaum spielen, wenn man wirklich einen im Tee hat. Ja, aber es muss so klingen.
Damit haben wir das auch geklärt, liebe Hornisten. Also seien Sie nicht böse. Ja, wir schätzen das Spiel sehr und wir wissen, wie kompliziert gerade Naturhorn bei dieser Partie zu spielen ist. Jetzt eine Schlussfrage zu diesem ersten Brandenburgischen Konzert. Wir haben viel über einzelne Details gesprochen. Ist denn das für dich ein virtuoses Flickenwerk oder ist es dann doch ein Guss geworden?
Also der Tenor in der Bach-Forschung neigt ein bisschen dazu, hier so eine Art Flickenteppich zu unterstellen, weil es einfach diese Überlegung gibt zu den Frühfassungen, die vielleicht noch nicht diese ausgeprägte Tanzfolge am Schluss hatte. Ja, und eben längere Vorgeschichte und deswegen vielleicht in unterschiedlichen Stadien die einzelnen Sätze tatsächlich entstanden. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal wirklich dabei bleiben, ich versuche es jetzt mal noch ein bisschen ernster zu fassen, als wir jetzt vorhin mit unseren ganzen lebhaften Bildern zur Jagd und zum Besäufnis und so weiter gesprochen haben. Es ist schon eine Darstellung von verschiedenen Aspekten einer Jagd und dass da dann hinten raus noch Tafelmusik betrieben wird, das wäre ja total lebensnah, weil so funktionierte es an den Höfen. Tatsächlich merkt man aber, wenn das Stück heute aufgeführt wird, ist immer eine gewisse Schwäche. Wir haben den ersten und den dritten Satz mit diesen wahnsinnig virtuosen Läufen. Und dann kommt eben nochmal dieser fast 7-8 Minuten sich noch hinziehende Menuett-Teil, der dann eine gewisse Länge hat und auch irgendwie nicht ganz auf Augenhöhe wirkt. Ja. Und dadurch ist vielleicht das Zerrbild eines Flickenteppichs entstanden. Ich würde aber sagen, eigentlich eine total realitätsnahe Schilderung von den Aspekten einer höfischen Jagd, die eben erstmal mit der Arbeit begann, also mit der tatsächlichen Jagd, aber am Ende im fröhlichen Miteinander endete.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.